Hallo und herzlich willkommen und an dieser Stelle ein ganz besonderer Hinweis. Am Dienstag, dem 22. Oktober, ist die Premiere von Magnus Film über seine TGA, über seine transiente globale Amnesie. Darüber, wie der Film entstanden ist, werden wir gleich sprechen. Aber alle, die in Berlin wohnen oder nach Berlin kommen möchten, haben die Chance, in der französischen Botschaft um 18 Uhr dabei zu sein. Man muss sich anmelden. Ich weiß nicht genau, wie viele Plätze es gibt, aber den Link zur Anmeldung, den packen wir in die Shownotes. Bis zum 18. Oktober ist eine Anmeldung möglich und die Veranstaltung, wie gesagt, am 22. Und jetzt viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du bist jetzt Filmemacher. Du bist nicht nur Arzt und Medizinjournalist und Podcaster, sondern Filmemacher. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das Erstaunliche ist, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal sozusagen erwähnt bei einem Vortrag oder mit reingeschreiben lassen. Hm. Arzt und Filmemacher, klingt gut.
Finde ich auch, total gut. Also jetzt fragen sich alle Leute, Moment mal, was für ein Film?
Naja, das Ganze fing ja an dadurch, dass ihr euch erschrocken habt. Weil wir waren 2019 verabredet, irgendwann im August 2019 zur Sendung RBB 2 auf 1.
Ja genau, 2 auf 1 auf Radio 1. Und wenn du sagst, ihr erschrocken wart, dann meinst du mich und meinen Co-Moderator Sven Oswald.
Jo. Ja. Und dann hat Christiane euch erzählt, geht nicht. Ich weiß nicht, was sie euch erzählt hat, aber irgendwie muss sie sinngemäß gesagt haben, geht nicht, der fällt gerade geistig aus.
Nee, ich glaube, sie hat gesagt, du bist im Krankenhaus oder so. Und wir wussten gar nicht, warum du im Krankenhaus bist. Wir haben uns ernste Sorgen um dich gemacht, aber dann war ja am Ende nur dein Kopf betroffen und das ist ja nicht so schlimm bei dir. Ne?
Genau. Ja, und wir haben darüber eine Podcast-Folge gemacht, das war unsere dritte.
Ja, und zwar muss ich sagen, bis heute eine hervorragende Podcast-Folge. Wie heißt sie, weißt du das?
Nein, aber es ging um einen Schreck auf der Insel oder irgendwie sowas. Also irgendwie sowas. Also Folge 3.
Ja. Ja, so. Aber es geht um transiente globale Amnesie.
Genau. Und für die wenigen, die die dritte Folge nicht gehört haben könnten, der Effekt war einfach der, wir waren im Urlaub. Wenn ich jetzt so klinge, als wenn ich es ablesen würde, hängt es damit zusammen, dass ich das nun also wirklich tausende von Malen erzählt habe. Und es wird immer professioneller und immer, wie auch immer. Wir waren auf einer finnischen Insel, wir waren paddeln, wir kommen zurück. Ich fühle mich komisch, verhalte mich auch etwas merkwürdig, bitte Christiane, meine Frau, mir Fragen zu stellen. Sie stellt mir Fragen und stellt sich raus, dass ich die Paddeltour vergessen habe. Mhm. Dann hatte ich kurz danach vergessen, dass ich die Paddeltour vergessen hatte. Dann haben die gesagt, ich habe alles vergessen, was neu war. Und dann haben die gesagt, wir müssen ins Krankenhaus. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich trinke jetzt mal einen Kaffee, das wird schon wieder. Das ist auch für einen gesunden Neurologen keine übertrieben intelligente Handlung. Dann habe ich, ja, aber dann wurde es schlimmer. Dann habe ich eine Tasse Kaffee getrunken und dann habe ich gedacht, ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee, dann wird das wieder. Und dann habe ich 5-mal eine Tasse getrunken und geglaubt, es sei jeweils die erste.
Okay.
Also ich hatte wirklich überhaupt kein Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Dann sind wir ins Krankenhaus.
War deine Partnerin in dem Moment, also die ich ja sehr schätze, war die in dem Moment eigentlich so durchsetzungsschwach oder warst du so stur, dass du 5 Tassen Kaffee getrunken hast, bevor man dich endlich in ein Krankenhaus geschafft hat?
Naja, ich hatte ja für mich erkennbar keine Defizite. Ich habe mich neurologisch so weit untersucht, das konnte ich, und ich fand nichts. Ich konnte gehen, stehen, reden. Keine Auffälligkeiten. Und dass ich gerade vergessen hatte, dass ich das gerade eben vergessen hatte, so rum, das habe ich ja nicht gemerkt, weil ich es ja vergessen hatte. Ich hatte keinen übertriebenen Leidensdruck. Mir war schon klar, als sie mich dann fragte, was ist das und das und so, und ich dann wirklich echte Löcher hatte, die ich eigentlich nicht haben durfte, war mir schon klar, dass ich ein Problem habe.
Aha.
Andererseits hatte ich das ja kurz danach wieder vergessen. Und zweitens war mir bekannt, dass Schlaganfallpatienten, und das war jetzt erstmal der Verdacht, der über allem schwebte, dass Schlaganfallpatienten dazu neigen, die Gefährlichkeit der eigenen Situation massiv zu unterschätzen. Und es gibt dieses Patriarchenproblem in der Medizin. Da gibt es dann einen Schlaganfallpatienten und dann sagt die Ehefrau oder die Familie, also gibt es auch umgekehrt, und es gibt auch Patriarchinnen. Dann sagt die Familie, du musst ins Krankenhaus, und dann sagt der Alte, nee, nee, das wird schon wieder. Nee, nee, tut auch nicht weh, will ich nicht.
Patriarchinnen heißen übrigens Matriarchen, ich wollte es dir nur mal sagen.
Nichts dagegen, akzeptiert. Okay. Es gibt auch Matriarchinnen, die dann sagen, nee, nee, will ich nicht. Mhm. Und das Phänomen war, nein, die Peinlichkeit steigerte sich dann insofern, nichts daran war peinlich, weil es eine Krankheit ist. Aber die Erscheinungsform war natürlich absolut bizarr und wirklich lustig zum Teil, wenn auch nicht für Christiane. Ich habe dem Arzt dann auf Englisch gesagt, er könne ganz offen mit mir reden, weil ich Neurologe bin. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er ganz offen mit mir reden soll, weil ich Neurologe bin. Und immer wieder. Die haben dann ganz wenige Untersuchungen gemacht, ein EKG zum Ausschluss von Vorhofflimmern als Schlaganfall-Risiko-Konstellation. Dann haben sie ein CT gemacht, um eine Hirnblutung auszuschließen. Dann haben sie Labor, also Blut abgenommen. Und dann haben sie mich einfach doof rumliegen lassen, weil sie wussten, was ich habe.
Und weil sie auch schnell gemerkt haben, doof rumliegen, das kann er.
Das kann er. Das kann er. Er war etwas unruhig, weil die Situation fand er trotzdem beunruhigend, blöd, ungewohnt. Klar. Irritierend. Ja, zumal ich ja immer wieder vergessen habe, warum.
Genau, und egal wie nett sie es dir erklärt haben, du hast es nicht abgespeichert.
Das war 2 Minuten später wieder weg. Alles war
übrigens, für alle, die denken, ach ja, also das erzählt er aber sehr unemotional. Hört die 3. Folge, also da ist es noch deutlich emotionaler.
Ist das so?
Ja, na klar. Ja,
ich habe es auch aber, so in Erinnerung.
Aber ja. Es ist ja immer noch schön und immer noch spannend und ich finde es auch interessant, wie deine Geschichte sich davon erinnert, weil du nämlich natürlich damals, das sage ich jetzt auch aus meiner Erinnerung, hast du dich viel mehr noch mit der Innenwelt beschäftigt, wie das passiert ist, warum das passiert sein könnte. Da spürte man auch noch die Peinlichkeit, die du im Nachhinein hattest, wissend, dass du den Kollegen immer alle 5 Minuten das Gleiche gesagt hast.
Es ist ja so, ich musste jetzt erstmal auch beruhigt werden. Also diese Geschichte kann ich nur so locker erzählen, weil ich weiß, dass dieser Effekt, er war nach 12 Stunden vorbei. Er ist immer nach 12 Stunden vorbei, manchmal auch nach 8, manchmal nach vielleicht ein bisschen länger, aber eigentlich ist 12 Stunden länger, geht's mehr oder weniger nicht. Er ist erstaunlich häufig und ich habe dann hinterher sehr, sehr, sehr viele Leute gefunden, zufällig, die gesagt haben, ja, das hatte ich auch oder Wahnsinn. Das hatte doch meine Mutter auch. Und ich hatte Leserbriefe, wo Leser eben beschrieben haben, ich hatte das. Und viele hatten es nicht richtig zugeordnet. Das Wichtige bei mir war, dass die finnischen Ärzte, ich liebe sie dafür, wirklich, dass die finnischen Ärzte gesagt haben, es gab dann ein Missverständnis. Ich habe gesagt, wir haben ein Problem, morgen fährt unsere Fähre nach Hause. Oder ich habe es am nächsten Morgen gesagt, als ich dann schon wieder einigermaßen klar war. Dann haben die gesagt, ja, ist ja kein Problem, da kommen sie ja, schaffen sie ja. Ja, aber geht doch nicht, ich kann doch nicht auf die Fähre, da gibt es doch keinen Hubschrauber und so. Ja, ja, aber sie brauchen ja auch keinen Hubschrauber. Wie, aber ich muss doch im Notfall, es gibt keinen Notfall. Es gab auch keinen Notfall. Das ist keine Krankheit, sondern ein Phänomen. Betrachten Sie es als interessantes Erlebnis. Es hat keine Konsequenz. Sie brauchen keine Medikamente, keine Verhaltensänderung. Es kommt nicht wieder. Also, es kommt mit geringer Wahrscheinlichkeit schon wieder. Aber dann weiß ich, dass es nichts bedeutet. Und mit dieser Entspanntheit ist es kein erhöhtes Alzheimer-Risiko für meine Zukunft, kein erhöhtes Schlaganfall-Risiko für meine Zukunft. Und mit dieser Entspanntheit kann ich eben so locker drüber reden.
Im Gegenteil, ne? Es ist das Anzeichen eines besonders intelligenten und charmanten und kreativen Menschen, wie du unablässig allen erzählst.
Ich möchte betonen, dass auch schöne Menschen überzufällig häufig betroffen sind.
Richtig.
Und gerade Menschen die wirklich schönen Männer trifft es sehr häufig.
Ja, und Männer mit schlechtem Urteilsvermögen. Aber Magnus, jetzt wollen wir aber mal, wir haben eine tolle Podcast-Folge darüber gemacht. Ich glaube, die kann man eh nicht verbessern. Und die hat wahrscheinlich irgendjemand gehört und gesagt, die war so großartig, jetzt muss ich als Trittbrettfahrer auch noch einen Film machen darüber. Oder wie war's?
Genau. Ein Freund von mir besitzt eine Filmfirma in Köln. Und ich hatte einige Artikel darüber geschrieben und Radio gemacht und wir haben darüber gesprochen. Und dann hatte ich den Gedanken, eigentlich ist das ein spannendes Thema, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Dann habe ich ein kurzes Skript geschrieben und denen das angeboten. Dann zog sich das sehr, sehr, sehr lange hin. Aber am Ende haben wir dann tatsächlich einen Film gedreht, eine Dokumentation gedreht, 45 Minuten, die jetzt auf Arte laufen wird. Es hat alles sehr lange gedauert, aber jetzt, am 26. Oktober um 21.45 Uhr, kommt ein Film über meinen Gedächtnisausfall. Gedächtnisverlust, Gedankenstrich, wenn das Gehirn plötzlich streikt.
Wurde die Situation nachgestellt? Also sieht man dich im Film die 5 Tassen Kaffee trinken und dem Arzt immer wieder sagen, Sie können ganz offen mit mir sprechen, Herr Kollege?
Naja, das war der Einstieg des Films, ist genau dieser. Also wir fangen tatsächlich in der Klinik an. Ich habe die Ärzte ausgegraben von damals. Die fanden das natürlich einigermaßen bizarr. Fanden dann aber sehr schnell Gefallen an der Situation. Ich lag dann auf dieser Pritsche, wo ich damals auch gelegen habe. Man hatte mir so ein Krankenhausleibchen angezogen.
Also hellblau. Du hast quasi den Magnus von damals gespielt.
Ja. Ja. Genau, hellblau, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Leiter der Ambulanz fand es zunehmend lustig und meinte, wir haben auch rosa Hemdchen, wenn Sie lieber rosa haben wollen. Nein, will ich nicht. Dann hat er noch vorgeschlagen, wir können Ihnen auch eine richtige Infusion legen, wenn Sie wollen. Nein, will ich auch nicht.
Also erst mal fragen sollen, womit?
Entschuldigung, ich mag einfach Nadeln in einer Vene nicht, wenn es die eigenen Venen sind. Ja, ich kann sehr gut Zugänge legen, aber schön ist es nicht.
Okay.
Und die Situation haben wir dann wirklich im Krankenhaus nachgespielt. Wir haben die Szene vorher auch auf der Insel nachgespielt, wo wir Urlaub gemacht hatten. Also paddeln mit Drohnenflug, also das war schon eindrucksvoll. Also richtige Kameraleute, Tonleute mit richtigem Equipment.
Warst du nicht auch schwimmen an dem Morgen?
Ich war auch schwimmen an dem Morgen.
Ja, das heißt, sieht man dich dann auch mit so einer peinlichen Badekappe oder mit so einer...
Nein, man sieht mich Gott sei Dank nur paddeln.
Okay.
Und dann taucht das Boot hinterher ins Wasser und mit dem Boot taucht die Kamera. Mhm. Und dann taucht sie unter Wasser. Ein eleganter Schnitt, bei dem man den Eindruck hat, das ist das, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Mhm. Und dann ist sozusagen die Unterwasserwelt der Abschnitt, wo plötzlich alles nicht mehr sichtbar ist. Mhm. Also wo ich dann abtauche.
Mhm. Sehr metaphorisch.
Ja, genau.
Ja.
Fand ich wirklich gut. Ja. Wir haben die Kaffeeszene nachgestellt und wir haben tatsächlich 5-mal Kaffee aufgebrüht. Und ich habe 5-mal Kaffee getrunken. Und weil man Kaffee nicht wegschüttet, habe ich ihn auch wirklich getrunken. Mhm. Und das ist mir nicht gut bekommen. Also es war schon sehr viel Kaffee in kurzer Zeit. Mhm.
Verstehe.
Und dann hatten wir ein sehr lustiges Interview, weil ich ja diese Szenen alle nur aus Erzählungen kenne. Ich weiß es ja wirklich nicht.
Ah, klar.
Ich habe an diesem Tag, ich habe keine Erinnerung an die Paddeltour, keine Erinnerung an die Fahrt ins Krankenhaus, keine Erinnerung an das Krankenhaus. Ich habe nur die Erinnerung, wie wir das Krankenhaus am nächsten Morgen verlassen. Also alles andere weiß ich nur aus Erzählungen, aber so, dass ich es heute nicht mehr von eigenen Erinnerungen unterscheiden kann. Ich sehe mich in diesen Situationen, aber ich weiß es in Wirklichkeit nicht.
Das heißt aber, im Prinzip hast du jetzt ja auch das, was dir damals durch die TGA geraubt wurde, jetzt dir wieder angeeignet, weil jetzt warst du paddeln.
Ja, ich habe es wiederholt, ja.
Ja.
Und ich habe die damaligen Erlebnisse ja auch im Kopf,
ja.
Aber nicht kontrollierbar. Also ich habe die Erlebnisse ja. So im Kopf, wie andere sie mir erzählt haben.
Ja, klar.
Was natürlich lustig ist.
Wie wahrscheinlich ja auch vieles in unserem Kopf.
Ja.
So ist, wie man sich selber erzählt oder andere einem es erzählen oder wie man es auf dem Foto noch hat oder, ne?
Ja. Und dann hat Christiane, dann wurde sie interviewt, wir saßen nebeneinander auf der Insel, dann wurde sie interviewt und dann hat sie in ungewohnter und mir vorher nicht klar seiender drastischer Art erklärt, wie sie sich damals gefühlt hat. Sie hat dann gesagt, das hatte sie vorher mir gegenüber so nicht geäußert. Sie hat dann gesagt, also, ihr sei wirklich klar gewesen in diesem Moment, dass es ein Leben bis zu diesem Tag gab, mit dem Typen zusammen, also mit mir, hat sie so nicht formuliert, und ein Leben von danach, also ab sofort. Und das ist ja auch logisch, weil ich war ja in dem Moment schwerst behindert. Ich hatte überhaupt kein Gedächtnis.
Ja,
wenn das geblieben wäre.
Sie kannte das Phänomen nicht, das heißt, sie hat gedacht, okay, das jetzt
nein, ist ein natürlich,
jetzt ist ein Gemüse.
Ja. Aus heutiger Sicht ist es nicht problematisch. Aus damaliger, aktueller Sicht war es hochproblematisch.
Ja.
Sie hatte plötzlich einen Schwerstbehinderten an der Seite, den man im Grunde nie mehr würde aus den Augen lassen können.
Ja. Und dann noch das mit der Amnesie. Entschuldigung, aber der lag einfach auf der Straße. Ja.
Moment, ein Elfmeter, direkt vom Elfmeterpunkt ohne Torwart, was willst du machen?
Genau.
Und dann hat sie einen schönen Satz gesagt. Also das war wirklich lustig, das war so lustig. Wir haben hier zweimal so eine Art Filmpremiere, Preview gemacht. Mhm. Und da haben die spontan gelacht auf meine Kosten. Sie hat nämlich gesagt, ja, es sei klar geworden, dass sie jetzt werde sie sich noch viel mehr um ihn kümmern müssen als vorher schon.
Wow.
Wieso als vorher schon? Was soll das denn heißen?
Wow, ja. Aber eure Beziehung hat also auch die Filmarbeiten und die wechselseitigen Enthüllungen überstanden, sehe ich das doch.
Genau. Das war natürlich für mich ein ganz spannendes Erlebnis, für sie auch. Und dann haben wir eben mehrere Dinge gemacht. Wir haben dann eigentlich einen Film gedreht, nicht nur über mich, das wäre ja völliger Blödsinn. Ich war die Einleitung für den Film. Mhm. Und dann drehten wir eben über Gedächtnis und darüber, wie instabil es sein kann. Mhm. Wir sind dann also durch Deutschland gefahren und haben verschiedene Betroffene interviewt. Mhm. Also wir haben einen interviewt, der durch einen Sturz sein Gedächtnis verloren hat und sich neu erfinden musste und sich auch völlig anders erfunden hat, als er ursprünglich gewesen war. Der keine Beziehung mehr zu seinem früheren Ich hat, der befremdet ist, wenn er seine Sportschuhe von früher auspackt, weil er jetzt Golf spielt. Vorher waren es Jogging-Schuhe. Der jetzt, ich glaube, BVB-Fan ist und früher Bayern-Fan war, also nicht alles ist negativ. Nein, aber den haben wir interviewt. Wir haben jemanden interviewt, der ein, also es gibt so High-Performer, Highly Super Autobiografische Memory. Das sind Leute, die können sich eben an Autobiografisches, an Persönliches, an Fakten einfach erinnern. Du sagst dem ein Datum und dann sagt er dir, wie an dem Tag, wenn es ein Wochenende war, sein Fußballverein gespielt hat und wie das Wetter war und was er gegessen hat. Also das mit dem Fußball haben viele, aber Wetteressen ist ja etwas, das haben wir 2 Tage später schon wieder überhaupt nicht mehr drauf.
Ja.
Und er hat das eben noch.
Krass.
Ich habe mit einem Mann telefoniert, den wir aber nicht interviewen konnten. Das war schade. Das ging aber nicht aus persönlichen Gründen von ihm, der nach einem Unfall in demselben Zustand war wie ich. Also keine Neugedächtnisinhalte mehr aufgebaut hat, aber auch nie mehr Neugedächtnisinhalte. Das heißt, er hat ein Gedächtnis, das trägt einen Tag, Bei mir waren es ja nur wenige Minuten. Das trägt einen Tag und am nächsten Morgen ist alles wieder blank. Das heißt, der kann sich überhaupt nur durch sein Leben retten, indem er Tagebuch führt und sehr konsequent sozusagen organisiert, was sein Gedächtnis nicht automatisch hergibt. Der hat ein Kind und wenn sein Kind ihn besucht, dann muss der nachgucken, was sein Kind gerne zu Mittag isst und zu Abend, was es anzieht.
Weil das Kind damals noch ganz klein war.
Nee, das Kind war noch nicht geboren, als er den Unfall hatte.
Wow.
Er hat eine Partnerin kennengelernt nach dem Unfall.
Er hat jeden Tag,
ja,
ist er quasi überrascht davon, dass er ein Kind hat.
Das ist nicht ganz so. Aha. Also dass die Theorie würde jetzt genau das sagen, dass er jetzt ein fremdes Kind sieht. Das ist nicht so.
Okay.
Er kennt das Kind und er kennt auch den Namen des Kindes und er kann sich wohl auch an wenige frühe Dinge erinnern, aber er weiß nicht, was letztes Wochenende mit dem Kind war.
Okay.
Und er kann sich nicht erinnern, was das Kind isst oder essen will und dass es dann und dann da und da hingebracht werden muss. Oder all diese Dinge muss er sich aufschreiben. Das macht er mittlerweile elektronisch, aber dieses Tagebuch mit Verschlagwortung, damit er Dinge eben wiederfindet,
ja,
ist das, was es ihm ermöglicht, überhaupt zu leben, weil sonst ist alles, es bricht alles weg. Wahnsinn. Ein unglaublich netter, sympathischer Typ. Aber natürlich wirklich, wirklich schrecklich gezeichnet von einem Unfall, an dem er nicht schuld war. Naja, auch wenn er schuld gewesen wäre. Wir haben einen Forscher von der Uni Tübingen besucht, der Gedächtnis erforscht an Fruchtfliegen. Was total bescheuert klingt, aber total spannend ist, weil die Fruchtfliege kann sich auch Dinge merken. Ich habe Fruchtfliegen dressieren dürfen auf einen bestimmten Geruch. Mhm. Also die bekamen dann
Obst.
Eben...
Obst!
Ja. Moment, die bekamen... Nee, nicht Obst. Die bekamen was Süßes, Zuckerwasser, das finden sie gut.
Mhm.
Und dann bekamen sie Zuckerwasser verbunden mit einem Duft.
Mhm.
Der hat aber nichts mit, naja, Zuckerwasser riecht ja nicht, ne? Aber der hatte nichts mit was grundsätzlich Schönem zu tun, wie Obst, wie du zu Recht anmerkst, sondern irgend so ein neutraler Mist, ich weiß nicht, das roch auch irgendwie für mich völlig nichtssagend.
Mhm.
Und das Lustige ist, wenn du denen dann hinterher zwei Röhrchen anbietest, die können dann also an einer Kreuzung links oder rechts abbiegen, also fliegend natürlich, und die eine Seite riecht eben nach diesem Duft, wovor Zuckerwasser gewesen war, und die andere riecht dann nach gar nichts, dann steuern die stark in die riechende Ecke und finden da zwar kein Zuckerwasser, aber sie haben offensichtlich sich erinnert, dass das Zuckerwasser mit diesem Geruch verbunden war. Und die sind toll, weil die haben ein so kleines Gehirn, 100.000 Neurone, das ist nichts.
Mhm.
Wir haben 8,6, glaube ich. Milliarden, Entschuldigung.
Danke, dass du es noch hinzugefügt hast.
Nee, war nicht unwichtig, ne, glaube ich auch. 8,6 Milliarden und 100.000 ist wirklich... Der Begriff Fliegenschiss ist in dem Zusammenhang vielleicht unangemessen, aber es ist jedenfalls wirklich wenig. Und das ist das Interessante, die kannst du sehen. Im lebenden Organismus, in der lebenden Fruchtfliege, kannst du dieses Gehirn sichtbar machen. Und dann kannst du auch Veränderungen sehen, wenn die lernen, unterm Elektronenmikroskop. Das ist schon wahnsinnig eindrucksvoll.
Und das Schöne ist, um all das zu sehen, zu verstehen, zu genießen, braucht man nicht etwa die fünfbändige Enzyklopädie, das Lernverhalten der Drosophila melanogaster lesen, sondern es reicht aus, diesen großartigen Erfolgsfilm bei Arte zu gucken. Und selbstverständlich packen wir nochmal das Datum, Uhrzeit und den etwas sperrigen Titel in die Beschreibung dieser Folge. Ich freue mich sehr drauf, Magnus. Ich freue mich zwar nicht darüber, dass ich die offensichtlich zwei schon mal Vorsichtungen bei dir zu Hause, dass ich dazu nicht eingeladen wurde. Ja,
aber du warst eingeladen, du kommst ja nie.
Ach so.
Nur weil du dich in Castrop-Rauxel fürchtest, weil es so weit weg ist von Berlin.
Das mit der Einladung habe ich vergessen, aber es liegt vielleicht daran, dass ich rudern war. Also auf jeden Fall hoffe ich, dass das ein großer Erfolg wird und dass du noch sehr viele schöne Filmprojekte machst. Und wenn du dann sowas wirst wie Werner Herzog, dann bin ich gerne der Kinski für dich.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.